Vorhin sagte der Johannes, dass er doch nach vorne sitzen soll, damit er den Herrn Vater anschaut. Jetzt habe ich gedacht, die Zögerlichkeit beruht darauf, dass ich schrecklich aussehe. Habe dann dran gedacht, in 72 Ländern der Welt, wo ich Gemeinden schon gesehen habe, ist überall dasselbe. Es gibt Standardplätze, die mit aller Macht verteidigt werden. Und ist auf überall auf der Welt, wie hier auch, man sitzt zuerst hinten hin, damit die später kommende vorne hinsitzen dürfen. Also ist normal, nur bleibe ich hier sitzen. Und die, wo hinten sitzen, tut mir leid, dort ist frei, dann setze ich mich halt von hinten. Aber von hinten ist auch nicht schlecht. Gell? Ich möchte Ihnen zuerst was vorlesen. Die Überschrift heißt Heiteres Berufsraten. Ein Schafherr auf der Schwäbischen Alb hütete seine Herde am Rande einer einsamen Straße. Plötzlich braust ein nagelneuer Porsche heran und hält mit quietschenden Reifen neben dem Schäfer. Der Fahrer, ein junger, sehr adretter Mann mit Bossanzug, Rutischuhen, Ray-Ban-Sonnenbrille und einer JSL-Krawatte, steigt aus dem Auto aus und fragt den Schäfer: Wenn ich in 3 Minuten herausfinde, wie viele Schafe Sie haben, bekomme ich dann eines? Der Schäfer sieht den jungen Mann an, dann seine überall im Gelände verteilte, grazende, große Schafherde und antwortet: Gut, wenn Sie das können, bekommen Sie ein Schaf. Der junge Mann parkt das Auto, verbindet sein Notebook mit seinem Handy, surft im Internet die NASA-Homepage an, scannt die Umgebung mit seinem GPS-System, öffnet eine Datenbank, gibt diverse Mikros ein und druckt mit seinem Hightech-Mini-Printer in kurzer Zeit eine 100-seitige Auswertung aus und sagt zu dem Schäfer: Sie haben genau 1586 Schafe in Ihrer Herde. Der Schäfer nickt, das ist richtig. Sie können sich ein Schaf nehmen. Der junge Mann sucht sich ein Tier aus und setzt es in seinen Porsche. Daraufhin wendet sich der Schäfer seinerseits an den jungen Mann: Geben Sie mir auch eine Chance. Wenn ich Ihren Beruf errate, bekomme ich dann mein Schaf zurück. Der junge Mann antwortet: Ja, warum nicht? Ist mal was anderes. Daraufhin sieht der Schäfer dem Mann tief in die Augen und sagt zu ihm: Sie sind Unternehmensberater. Wie konnten Sie das wissen? Fragte ihn der junge Mann sichtlich verblüfft. Der Schäfer lächelte und sagte: Das war doch sehr einfach. Erstens sind Sie hier erschienen, ohne dass ich Sie gerufen habe. Zweitens haben Sie mir etwas erzählt, was ich sowieso schon wusste, und mir dafür eine Rechnung gestellt. Und drittens wissen Sie überhaupt nicht, womit ich hier mein Geschäft mache. Denn sonst hätten Sie nicht meinen Hund in den Porsche gesetzt. Das sind doch nette Sächle, so kleine, gell? Ich habe heute Mittag zum Johannes gesagt, ich möchte es gern locker vom Hocker machen heute Mittag, bei jungen Leuten. Ich bin natürlich alt und grau und krufti ähnlich. Und ich habe mir überlegt, welche 2 Leitverse für mein Leben. Der eine ist der Text für meine Beerdigung. Ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die an ihn glauben. Römer Kapitel 1, 16. Und dann meine Losung für das Leben bis dahin, zum Tod meine ich, vom Apostel Paulus. Der hat einen Satz gesagt, da bin ich immer noch verblüfft bis heute, jedes Mal, wenn ich es lese. Und zwar in seinen Abschiedsreden. Und wenn man Abschied nimmt, dann schaut man zurück, was habe ich eigentlich für ein Leben geführt? Was war das Ziel in meinem Leben? Was war der Inhalt? Und da schreibt er in Apostelgeschichte 20, 24: Doch ich sehe das Leben als für mich selbst völlig wertlos an, wenn ich nur meinen Lauf mit Freuden vollende und den Dienst zum Abschluss bringe, den ich vom Herrn Jesus empfangen habe, nämlich Zeugnis für das Evangelium von der Gnade Gottes abzulegen. Was ist das für ein Satz? Mein Leben als solches ist nicht der Rede wert. Entscheidend ist, sagt er, dass ich meinen Lauf mit Freuden vollende und den Auftrag, und ihr sollt meine Zeugen sein, dass wir das nicht vergessen bei den Gaben. Wenn ich das durchhalte, ich habe mir 8 Punkte aufgeschrieben, nur aus dem Leben erzähle ich, ein bisschen langweilig. 8 Punkte aufgeschrieben. Und der erste Punkt heißt, unser Herr kennt uns, bevor wir geboren wurden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Denken Sie ja nicht, dass Jesus gerade aus Zufall, weil Sie so nett oder so lieb oder so komisch guckt, Sie geliebt hat und erlöst hat. Es heißt immer wieder in der Bibel, vor Grundlegung der Welt. Und wenn ich zurückschaue in mein Leben, ich komme aus keinem christlichen Elternhaus, bei meinem Vater war die Parole, ohne in die Kirche zu gehen, können wir genauso negativ über andere Leute reden, wie die, wo in die Kirche gehen. Und das stimmt ja. Also ich kam nicht großchristlich bekleckert aus dem Elternhaus. Und da geschah etwas, ich war in einer Adolf-Hitler-Schule, aber lassen wir es weg. Am Ende des Krieges kam ich überraschend in Gefangenschaft als 16-Jähriger zu 2000 Gefangenen bei den Franzosen. Ich wurde einfach mitgenommen. Und dort habe ich den Respekt vor Titeln ziemlich verlernt. Nicht vor Menschen, aber vor Titeln. Denn ich sah Professoren und Doktoren und sonstige Toren sich um ein Stück Brot schlagen. Denn wir bekamen pro Tag eine Scheibe Brot und eine Handvoll Mais. Da hatten wir noch keine Übergewichtsprobleme. Da hatten wir Hunger. Und wir waren in einer großen Panzerkaserne auf Stroh eingelagert. In der Mitte große leere Öltonne. Das war die Toilettenanlage. Jeden Morgen lagen wir auf nassem Stroh. Und ich lag da auf dem Stroh. Ich hatte Heimweh. Ich hatte Hunger. Ich wusste nicht mehr weiter als 16-Jähriger. Und eines Tages kam ein älterer Soldat, vielen Dank, dass Sie dorthin sitzen, das ist ja schön, da kam ein älterer Soldat zu mir her und fragte die dümmste Frage, die man fragen konnte. Er fragte nämlich, ob ich Hunger habe. Ich habe dementsprechend auch geantwortet, ich sage es lieber nicht. Und da, wie kannst du? Alle haben Hunger, sie schlagen sich ja um ein Stückchen Brot. Hast du was, komm sie, komm sa? Sagt er, nein. Aber schau, ich habe das Wort Gottes. Und ich glaube an Jesus und der gibt mir die Kraft, mit dir meine Ration zu teilen. Da dachte ich zum ersten Mal in meinem Leben. Wenn Christsein das darstellt, dass man von dem, was man selber hat und kaum genügt, anderen noch teilt, dann möchte ich gern Christ werden. Nicht nur frommes Blabla, sondern wo das, was ich weiß im Glauben, auch im Alltag sichtbar wird. So ein Christ möchte ich werden, aber kein Heuchler. Also ich habe zurückgeschaut in meinem Leben jetzt, Gott hat da schon seinen Plan gehabt, wo ich überhaupt nicht gemerkt habe. Also denken Sie dran, wenn Sie wissen, dass Gott Sie vor Grundlegung der Welt erwählt hat, dass er Sie vorherbestimmt hat, lesen Sie mal Römer 8, 28 und hören Sie nicht beim Vers 28 auf, sondern lesen Sie die Verse weiter, dort steht ja das Schöne. Im 28 steht, dass alle Dinge zum Besten dienen. Bei denen, die er berufen, die er vorherbestimmt hat, etc. Das heißt also, Gott kann uns nicht einfach vergessen. Wenn er so langfristig geplant hat mit jedem, der gläubig ist heute, da kann man auch getrost sein, dass der Herr mich nie vergessen wird. Denn wir waren keine Augenblicksgeburt der Gnade, wo Gott gerade einen Anfall von Liebe hatte, sondern Gott hat uns eingeplant. Da wächst die Verantwortung, aber auch gleichzeitig die tiefe Geborgenheit und Freude. Der zweite Punkt, den ich erwähnen möchte, ist das Gebet. Nein, Ganzheit, das erste. Ich kam zurück aus der Gefangenschaft, war daheim, die Schule ging natürlich nicht weiter zur Ausbildung als Lehrer. Im Dritten Reich war die Ausbildung von 14 bis 20 durchgehend. Und nun war es ja nicht mehr Dritte Reich, jetzt war es ja Tohuwabohu. Und ich war daheim, ich wusste nicht, was ich tun sollte mit 17. Ich ging von einem Kino ins andere und so weiter, wie man halt die Zeit totschlägt. Und dann eines Tages kam eine Evangelisation in unser Dorf bei den Baptisten, bei den Methodisten. Das war die sogenannte Kapelle. Und wir jungen Leute damals, Kapelle gingen nur Leute über 75, die nicht mehr ganz bei Trost waren. So haben wir gespottet. Damals, heute spotte ich nicht mehr. Aber damals. Und meine Tante, die gar nicht gläubig war, aber bei der es zum Anstand gehörte, dass man da hingeht, die hat mich jeden Tag bearbeitet. Und er glaubt gar nicht, wie Leute über 65, 17-Jährigen auf den Wecker gehen können. Sagenhaft. Jeden Tag hat sie mich begniet. Und die hat mich nach 3 Tagen weich gekocht. Und da bin ich mit. Wir kamen natürlich zu spät. Meine Tante ist voluminös, älter. Und die ist nicht so schnell in der Bewegung. Wir kamen zu spät. Ich weiß noch wie heute. Die Tür war schon zu. Wir klopften an. Dann wurde die Tür aufgemacht. Da stand eine ellenlange Frau, begrüßt uns mit lauter Stimme. Herzlich willkommen. Ich dachte, ich kriege einen Herzschlag. Alle schaute nach hinten, wer da wohl kommt. Mit knallroter Birne musste ich ganz vorne hinsitzen. Weil damals schon die Leute hinten saßen, damit die Letzten ganz vorne hinsitzen. Eine evangelikale Höflichkeit. Ich saß also ganz genau gegenüber vom Podium. Ich dachte, naja, da rein, da raus, eine Stunde überlebe ich. Und da kam der zweite Hammer. Eine Schwester mit Haube. Ich habe noch nie eine Schwester mit Haube gesehen in meinem Leben. Und dann hat sie angefangen zu predigen. Sie stand hinter dem Pult, sie hätte kaum rüberschauen können. Sie war kurz gewachsen. Nicht klein. Klein ist was anderes, kurz. Es gibt auch keine Große, es gibt nur lange Leute. Muss ein bisschen aufpassen. Und wenn sie gepredigt hatte, hat sie mit ihren kleinen Wurstfingern nach vorne gezeigt. Und natürlich auf mich. Ich saß ja direkt in der Frontlinie. Und ich habe auf Durchzug geschaltet. Ich dachte, Mann, auch das noch. Eine Zumutung. Und auf einmal donnerte die Dame von oben runter, du Heuchler, und schaut auf mich, du bist bei Tag anders wie bei Nacht. Und wenn Menschen dich sehen, anders als wenn sie dich nicht sehen. Ich dachte, wir hatten das der Frau gesagt. Die kommt ja von irgendwo her. Das hat mich getroffen. Ich wollte kein Heuchler sein. Ich wollte ehrlich sein. Denn Scheinheiligkeit ist das Furchtbarste. Und wenn Sie die Bibel lesen, ist Jesus am radikalsten mit den Heuchlern. Dass man das nicht übersieht. Und das hat mich getroffen. Die wollte mit mir reden. Ich ging da schnurstracks heim. Und ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Du Heuchler, du Heuchler. Immer und immer wieder. Und das wollte ich nicht sein. Gerade nicht. Und am nächsten Abend ging ich wieder, aber allein. Die Tante kam aber viel später, ich ging früher, dass ich aus der Schusslinie rauskam und ganz hinten hinsitzen konnte, wie die Vornehmen. Ich saß dann hinten und dann sprach die Frau über das Kreuz von Golgatha. Habe ich noch nie gehört. Dass da einer starb für Heuchler. Hat sie wieder an mich gedacht. Dachte ich, weiß ja nicht. Und an dem Abend habe ich überlegt, wenn das stimmt, was die sagt, dass Jesus Gottes Sohn ist, ich wusste es ja nicht, aber wenn das stimmt, dann ist einzig Logische, dass ich diesem Herrn mein Leben gebe. Wenn der Herr ist der Welt, dann wäre es eine Dummheit, wenn ich es nicht machen würde. Und an dem Abend habe ich mich entschieden. Und mit einer unbändigen Freude ging ich nach Hause. Ich sagte daheim, ich bin Christ geworden, unisono hieß, du bist verrückt. Mein Vater sagte, man hat nur einen Vater, entweder im Himmel, dann keinen auf Erden, oder einen auf Erden und dann keinen im Himmel. Von dem Tag an ging mein Vater mit mir nicht mehr auf die Straße. Da sagte er, dann sollte ich Gott versorgen. Ja, und da war ich in Not. Ich wusste nämlich an dem Abend schon, dass Gott mich anders führt. Wie ich das gewusst habe, weiß ich nicht, aber das war tief in mir drin. Und nun wusste ich nicht, wer mir hilft geistlich. Ich ging dann zu einem Bauer in unserem Dorf, eingemeindet in der Stadt Reutlingen, und fragte den Willi, ob er mir helfen würde. Denn daheim bekam ich keine Hilfe. Und da sagte der Willi zu mir einen Satz, den werde ich nie vergessen. Und dafür war ich dankbar. Er sagt, lieber Ernst, entweder ganz oder gar nicht für Jesus. Wenn du nur halblebig Jesus nachfolgen willst, von der Sorte haben wir viel zu viel, dann geh gleich wieder. Werde ich nie vergessen, buckelhart. Und sie haben mir geholfen. Sie haben mich wirklich angemacht. Sie hat, wenn, dann aber ganz siehe Gefangenschaft. Und da kam ich zum Glauben und dann habe ich Gemeinschaft gefunden. Im kleinen Kreis, auch lauter alte Leute. Es war für einen 17-Jährigen schwierig. Aber es war mir gleich. Denn dort war es eigentlich die Liebe und die Wärme von Brüdern, die mich festgehalten haben. Ich war sehr temperamentvoll früher. Und ich war Torwart in der A-Mannschaft mit 17. Habe alles aufgegeben. Und die Versammlung mittags um zwei war so langweilig für mich. Ich musste mich immer in den Oberschenkel zwicken, dass ich nicht eingeschlafen bin. Und dann hört man da droben durchs Fenster, wie die Fußballer jubeln über das Tor, das sie geschossen haben. Und ich sitze da. Und eines Tages ging mir der Gaul durch und da kam ein Fluch über meinen Lippen hörbar. Es war nicht gut. Und ich bin aufgestanden, wollte raus. Ich sage, wenn Christsein das ist, dann ohne mich. Und als ich rausgehen wollte, da saß ein Mann über 60 am Ausgang, der stand auf und nahm mich in den Arm. Ich bekam schon Herzschlag. Früher haben Männer sich nie in den Arm genommen wie heute. Da knutscht ja jeder jeden ab, fast. Gell? Gut, ist ja ihre Sache. Und der nahm mich in den Arm und sagte, du Ernst, das war nicht gut. Aber jetzt bleibst du da. Diese Liebe von diesem Mann hat mich überwältigt. Da habe ich gesagt, wenn da Leute sind, die mich so lieb haben, dass sie mich nicht verdammen, obwohl ich da geflucht habe, zum letzten Mal in meinem Leben. Da muss ich kapitulieren. Da bin ich auch geblieben. Und da war die Schule wieder offen. Ich kam dann ins Oberland, nach Saulgau in die Schule. Aber immer in mir drin war die Frage, wie geht's denn weiter? Und wenn man nicht weiß, wie es weitergeht, dann sollte man da bleiben, wo man ist, bis Klarheit steht. Andere Geschwister haben dafür gebetet, dass doch Gott klar macht. Eines Wochenendes kam ich zurück nach Reutlingen und bin dann in die christliche Buchhandlung dort am Marktplatz. Und da hat eine Verkäuferin, die Emma, die hat auch dafür gebetet, dass der Herr mich recht führt, die kam auf mich zu und sagte, du Ernst, ich weiß, wo du hingehörst. Und da sagte er, wohin denn? Ja, nach Liebenzell. Dann habe ich gesagt, im Nordschwarzwald, das Kaff, da ist eine Reutlinger Großstadt dagegen. Dann sagt sie, dort ist eine Mission. Ich habe aber nicht gewusst damals, was Mission ist. Ich wusste nur Mission als Delegation von der Regierung. Dann sagte sie, was ist eine Mission? Und dann erklärte sie mir, das ist eine Institution, die junge Männer, so wie du, zu den Negern nach Afrika schickt und da passt du hin. Werde ich nie vergessen. Ich sagte, das wäre schon interessant, 1947 war das. Da ist noch keiner in Urlaub nach Afrika damals. Ich sagte, das wäre interessant. Dann besorgte Anmeldungsformulare, ich fülle sie aus und wenn es Gottes Wille ist, nehmen sie mich. Wenn es sein Wille nicht ist, nehmen sie mich nicht, dann ist auch gut. Ich kriege dann schon noch was. Ich war nie kompliziert Gott gegenüber. Ich habe immer gesagt, Herr, gib mir Klarheit. Ich nehme auch das, wie du führst. Denn wisst ihr, manchmal bitten wir um Klarheit, haben aber schon so alles fest im Kopf, dass Gott so machen muss, wie wir wollen. Und dann macht er gar nichts. Sondern Gott will von uns, dass wir beweglich sind und das tun, was er will. Das ist ein Unterschied. Das ist nur so nebenbei. Das Papier kam, ich habe es ausgefüllt, zurückgeschickt, sagt Heiland, es ist in deinen Händen, wenn das dein Weg ist, mit Freuden. Wenn es nicht ist, bleibe ich auch mit Freuden da. Mir macht das nichts aus. 4 Wochen später kam die Nachricht, am 1. September 1947 können Sie kommen. Sie kommt am 1. September 2009 nach Liebenzell, stimmt's? Ja, die strahlt ja jetzt schon. Gut. Und so kam ich dann nach Liebenzell. Dort war die Ausbildung, war schön, war auch manchmal langweilig. Klar, wo Menschen sind, Menschelitz, völlig normal. Und ich wollte immer in die Südsee, Hula Hula, wiegende Palmen, Sandstrände, dort wollte ich Missionar werden. Das war so mein Ideal. Aber ich sagte, Herr Jesus, wie du willst, aber das hätte ich gern. Als alles rum war, habe ich angefangen evangelisieren mit einem Pfarrer zusammen, einem Bruder. Und dann kam die Nachricht, Liebenzell, schick dich nicht in die Südsee, sondern nach Japan. Ich sage, naja, gut, dann gehe ich nach Japan. Ist auch irgendwo da hinten, gell? Es war weit weg damals. Gell? Und habe ich gesagt, gut, Herr Jesus, dann gehen wir wieder Gebet. Immer wieder beten. Und das ist wichtig. Nicht nie beten und dann auf einmal schreit man, Gott, zeig mir, was du willst. Dann habe ich gesagt, Gott, zuerst hoch einmal du mir zu. Jetzt kommst, jetzt brauchst du Hilfe und die übrige Zeit bin ich für dich Luft. So geht es ja nicht ganz. Wisst ihr, Gehorsam. Und Gebet und Wort Gottes gehört zusammen. Und da kommt Führung raus. Aber das nur so nebenbei. Also sagte ich, gut, wenn es gut geht in Japan, war es Gnade. Wenn es nicht gut geht, ist die Missionsleitung schuldig. Klar. So machen wir es. Sagte, gut, ist in Ordnung, du gehst nach Japan. Ich habe mich auf Japan eingestellt und auf einmal hieß es, nein, wir schicken dich nicht vorläufig. Ja, warum? Du brauchst eine Frau vorher. Ich sagte, ja, das stimmt. Aber woher nehmen, nicht stehlen. Als rumreißender Frausucher kommst du ja bescheuert vor. Gell? Was tut man? Man betet. Ich habe jeden Abend gebetet, Herr, gib mir die richtige Frau. Ich nehme nicht jede. Ich habe dann 5 Bedingungen gehabt. 5. Ich sagte, ja, jeden Abend die 5 Bedingungen, die Jesus gesagt. Erstens, sie sollte hübsch sein. Ich muss sie lebelang angucken. Und wenn ich mich freue, freut sich da auch Gott. Warum sind wir denn so kompliziert, wenn er mein Vater ist? Natürlich ist Schönheit relativ. Der eine sagt, du, guck mal, meine Braut, ist die nicht hübsch? Und ich denke, der hat doch Mitternacht gefunden, wo er nichts gesehen hat. Also ist alles sehr relativ. Zweitens, sie sollte Lateinisch können. Griechisch kann ich selber, aber Lateinisch kann ich nicht. Ergo, wenn sie es kann, spare ich manche Bücher. Die Schwaben sind sparsam. Drittens, sie sollte Klavier spielen können, denn ich bin musikalisch unterbelichtet. Viertens, sie sollte einen Chorleiter können. Und fünftens, sie sollte im Glauben mit mir durch dick und dünn. Das war jeden Abend mein Gebet. Ich sagte, Herr, wenn du mir eine Frau, die hast du schon lange ersehen. Die muss Gott nicht vorher kochen oder braten, die ist schon lange da. Jetzt zeigt mir, ich habe sie dann gefunden, wie ich bitte jetzt keine Rolle, wir haben ja nicht ein Eheseminar heute. Gell? Und alle 5 Dinge waren da, wo ich sie kennengelernt habe. Wir haben uns verlobt, am nächsten Tag bin ich nach Japan. Wir haben uns kaum kennengelernt in Deutschland. Es war in Japan, haben wir sie viel schneller kennengelernt. Die hat ja nie abhauen können zu den Eltern. Die hat in Japan vorne zum Haus raus können und hinter wieder reinkommen. Da gab es nichts anderes. Gell? Aber es war für sie nicht ganz leicht. Das muss ich, hat sie mir später bekannt. Aber gut. Aber dann merkt er, wie das Gebet, die Totalität der Hingabe und das Gebetsleben A und O ist. Wenn wir das alles so versäumen und verlottern lassen und dann auf einmal Gott vorwerfen, dass er keine Klarheit gibt, dann sind wir selber schuldig. Denn Nachfolge Jesu ist nicht ein Beliebigkeitsthema, sondern bestimmt unser Leben. Und Gott ist treu. Das Dritte, nein, ich bin jetzt schon beim 4. Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Ich war lange Jahr Vorsitzender der Missionskommission der Weltallianz mit 80.000 Missionaren. Ich habe viele Missionare aus vielen Ländern kennengelernt. Aber ich habe immer festgestellt, Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit ist einer der wichtigsten Faktoren, Menschen zu vertrauen. Wir müssen aufrichtiger, mit dem man manchmal zusammenrasselt, viel lieber, als ein Aalglatter, den du nie fassen kannst, der dir immer durch die Finger geht. Lasst uns aufrichtig sein vor Gott. Er sieht doch unser Herz an. Das ist mir so ganz wichtig, dass man das tut. Und Aufrichtigkeit heißt doch auch, man muss auch manche Enttäuschung erleben, damit Gott uns demütig hält. Wisst ihr, wenn man dann Leiter ist von der AM in Deutschland 20 Jahre, dann von dieser Weltmission und noch ein paar andere Dinge, da ist die Gefahr groß, dass man selber wächst in die falsche Richtung. Und dann braucht Gott Menschen, die einen wieder demütigen. Die hat man nicht besonders lieb. Die hat man erst lieb nach einem Jahr, aber nicht vorher. Und das ist ein normaler Weg. Gott hat so Interesse an uns, dass er uns demütigt, damit wir wieder auf dem normalen Boden der Nachfolge bleiben, nicht abheben. Der Stolz ist eine gräuliche Wunde. Und das ist schlimm, wenn auch Prestigedenken eine Gemeinde bestimmt. Wenn einer denkt, ich habe so viel für die Gemeinde getan, dann müsste ich doch. Und dann müsste doch Gott meine Gebete hören. Das ist ja wie ein Kuhhandel. Das funktioniert nicht. Gott muss gar nichts. Gott tut, was er tut, aus Liebe und Zuwendung zu uns. Dass man das nicht vergisst, er ist der Herr. Er ist nicht der liebe alte Daddy im Himmel, der schon richten wird. Sondern ist der Herr, der heilige, uns aber liebende Herr. Das muss ich manchmal erleben. Und da ist aufrichtig, heißt doch auch, und demütig heißt doch auch, dass man dem anderen vergibt. Ich habe manchmal Fehler gemacht. Ich musste manchmal auf einen Mitmissionar zugehen und um Vergebung bitten. Es ist mir schwer gefallen. Aber Vergebung schenken, Vergebung erbitten, macht ein Leben reich. Und da wächst Vertrauen untereinander und miteinander. Aufrichtigkeit haben auch die Japaner gespürt. Und wisst ihr, man macht in Japan viele Fehler. Wenn man das für bare Münze nimmt, was ein Japaner sagt, und der sagt ja immer das Gegenteil von dem, was er denkt. Und das ist gar nicht so einfach. Wenn ich einen Japaner besuche, dann sagt er, bitte komm rein, aber denk gar nicht dran, dass ich reinkomme. Er muss mindestens 2-3 Mal sagen, dann meint er es ehrlich. Dann meint er es wirklich. Nicht ehrlich, er ist ehrlich. Er kann nicht anders. Und dann kommen deutsche Missionare und sagen, Japaner lügen. Nein, die lügen nicht, die haben ein anderes System. Und wenn du da dahinter kommst, ist es nämlich sehr angenehm. Wenn einer zu dir kommt und sagt, bitte komm rein, kommt er ja nicht rein, das ist schön. Nun, da in Deutschland kommt er. Aber in Japan nicht, der wartet auf ein zweites und drittes Mal. Seht ihr, es gibt auch gute Seiten, die wir nicht verstehen. Denken Sie nie, Leute in der Welt seien primitiv. Das ist eine völlig falsche Vorstellung. Und wenn eine Afrikanerin sich am Sonntag mit allem Glitzer, was sie hat, Gold und Silber anhängt, sie will Gott Ehre machen durch die Schönheit ihrer Kleider, und dann mit Mottenpulver und Schweineschmalz sich einreibt, dann ist das akzeptabel. Es gibt keine biblisch verordnete Duftnote. Auch nicht 4711. Auch nicht französischer Gestank. Vor Gott ist jeder Duft recht. Und das muss man lernen. Seht ihr, und wenn man das feststellt und auch respektiert, dann merken Sie, man ist aufrichtig. Auch wenn man am Anfang Fehler macht. In Japan sagt man nie direkt, ich hab dich lieb. Ein Japaner ist nicht so. Und ich weiß nur, wie heute, wir hatten eine Missionarszusammenkunft mit unseren japanischen Pastoren. Wir haben ja einen Haufen Gemeinden in Japan. Und da war ein junger Missionar dabei, ein feuriger Typ, so ein bisschen Paul-Petrus-Art. Er denkt manchmal erst ein bisschen hinterdrein. Und als die Runde so fröhlich beieinander war, wie man es halt macht, da auf einmal stemmt der Gaul durch. Er stand auf und sagt zu den japanischen Brüdern, ach, ich hab euch lieb. Ich habe schon einen Schlag gekriegt und gesagt, Mann, so ein Lettergeschwätz, gell? Das sagt man nicht in Japan. Und ich dachte, nun, was sagt unser japanischer Leiter? Das ging ja nicht an mich, sondern an Japan. Der stand nach einer Weile auf, hat sich wohl überlegt, lächelte, wie Japaner lächeln immer, und sagte, lieber Brunner, das ist ja schön, dass du uns lieb hast. Aber wenn du uns wirklich lieb hättest, dann würde ich besser Japanisch lernen. Das ist Japanisch. Versteht ihr? Er hat gesagt, hör auf mit deinem gefühlsdusseligen Art. Lern gut Japanisch, dann merkt man, du achtest uns und respektierst uns. Das sind so kleine Dinge. Aufrichtig sein ist für mich ein wichtiger Punkt. Da merkt der andere, auch wenn man Fehler macht, er meint so, wie er es denkt und er denkt, wie er sagt. Und sind nicht zweierlei Gesichter. Das ist auch unter Christen ganz, ganz wichtig. Und für uns Alte ganz besonders. Denn wir leben in einer Welt heute, wo alles läuft. Und keiner soll eine deutliche Meinung haben. Alle sollen Ja, Ja sagen. In der Mitte alle fröhlich beieinander sein. Und dann miteinander in die Hölle. Und das können wir nicht. Als Jünger Jesu. Wir müssen wahrhaftig sein. Aufrichtig und ehrlich. Der fünfte Punkt, das Wort Gottes. Liebe Geschwister, ich habe manches mitgemacht gesundheitlich in meinem Leben. Und da habe ich gemerkt, wie wichtig das Wort Gottes als Trost ist. Es ist eigentlich wichtig, dass Brüder und Schwestern für einen beten. Aber das Wort Gottes ist doch der Halt. Gerade wie ich heute Morgen sagte, ich lasse keinen im Stich. Und ich habe im Herz eine tote, herumschwimmende Größe, wo man nicht operieren kann. Und die spüre ich manchmal, ich habe Stents drin und so weiter. Aber das ist etwas, was tot ist und nicht mehr fassbar. Und da muss ich, habe ich oft schon gesagt, wenn ich so spüre, Herr, du lässt keinen im Stich. Das Wort Gottes ist die Kraft, die uns tröstet. Manchmal auch Brüder und Schwestern, aber es ist das Wort eigentlich. Herr, da steht, du lässt mich nicht im Stich, im Leben oder im Sterben, und da halte ich fest dran. Geschwister, das Wort Gottes muss bei uns einen festen Platz im Leben haben. Nicht nur geschwind Denn wisst ihr, wenn ihr was anschauen wollt im Fernsehen oder wenn ihr sonst was tun wollt, dann habt ihr immer Zeit. Und sonst muss man auch Zeit willentlich im Alltag nehmen fürs Wort Gottes. Wann? Morgens, Mittag, abends, das ist unsere Sache. Die Bibel sagt schon, ringe danach, dass ihr stille. Das ist ein Kampf, das ist kein Spaziergang. Und je näher Jesus kommt und die Endzeit zunimmt, desto madiger wird uns Wort Gottes gemacht. Und dann ist das Fundament weg. Dann können wir nicht mehr durchhalten. Denn wir stehen auf dem Wort Gottes. Und im Wort Gottes sagt uns der Herr, wie er ist, was er von uns fordert und wie er zu uns steht. Ich denke an den Dienst in Oberstdorf, wo ich eine Bibelwoche hielt, jedes Jahr einmal. Und ein österreichischer Bruder, der auch kam, der sagte, komm, wir gehen auf den Berg und machen dort eine kleine Wanderung. Das ist der Berg, wo die Straße rübergeht nach Österreich und runter nach Bregenz. Ich sage, ja, da war ich noch nie. Bin mit dem hochgefahren, beim Berghaus haben wir das Auto abgestellt, ging in den Berg hoch. Und auf einmal merke ich, das geht nicht mehr. Ich sagte, du langsam, ich muss mich hinsetzen. Setze mich hin und weg war ich. Ich wachte erst wieder auf, als ein Ehepaar neben mir stand mit Kindern und die Pulsadern am Hals abtastete. Ich bin aufgewacht und sage, was machen Sie da? Und sie sagten zu mir, der Mann, der da unten springt zum Berghaus, der hat uns gesagt, schauen Sie nach dem Mann da oben, ich weiß nicht, ob er noch lebt oder schon tot ist. Und dann hat er die Bergwacht informiert, gleich drauf kam der Helikopter und ein Sanka von Österreich her. Und er kam rauf mit seinem kleinen japanischen Auto vom Fußweg rauf und hat mich geholt. Und als sie mich da dann hineingebettet haben, um in die Klinik zu nehmen, da habe ich nicht beten können, ich war zu elend, aber ich konnte immer sagen, Jesus, du bist da. Und das genügt. Er ist da. Das sagt sein Wort, ich bin bei euch alle Tage. Wie wichtig ist das, festzuhalten in solchen Situationen. Das ist der einzige Trost. Sonst haben wir nämlich keinen. Das habe ich so toll gefunden. Oder ich denke, im letzten Jahr habe ich in Liebenzell im Feierabendhaus bei unseren Schwestern eine Andacht gehalten. Es war schön, ich ging die Treppe runter. Auf einmal fiel eine Schwester die Treppe oben runter an mir vorbei, ganz nach unten. Arme Schwester. Ich wollte ihr aufhelfen. Aber wisst ihr, die war schwer. Eine Ruhestandsschwester im Schwesternhaus ist gut gepflegt und verpflegt. Und das setzt natürlich Gewicht an. Und ich, Dummkopf, in meiner Gutmütigkeit versuchte, sie zu heben, indem man mit, ich habe schon zwei gebrochene Wirbel, brach mir auch der dritte Wirbel ab. Ich ließ sie dann liegen, klar, konnte ja nichts mehr machen. Aber ich habe dann gesagt, Herr Jesus, ist aber komisch. Jetzt habe ich doch eine gute Tat getan, jetzt ist ein Wirbel abgekracht. Hätte ich Lumperei gemacht, dann hätte ich es noch verstanden, aber jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Man kann auch mit Jesus so reden und auch ihm mal einen Vorwurf machen, weil er alles weiß. Und ich weiß nicht warum, ich weiß heute noch nicht warum. Aber seht ihr, dass wir nicht so gekünstelt sind, sondern dass wir ehrlich, aufrichtig ihm sagen, wie mir es ums Herz ist. Aber ehrlich. Da habe ich immer gute Erfahrungen gemacht. Er tröstet dann und er hilft dann auch. Aber wegen dem bin ich mit dem Sitzen ein bisschen kompliziert, weil da so viel kaputt ist da hinten. Aber der Arzt sagte zu mir, bei der Röhre, wo ich durchkam, er sagt, ach Herr Vater, Sie hätten eigentlich vor 50 Jahren schon sterben müssen, sind Sie dankbar, dass Sie noch leben. Und die Schmerzen halten Sie voll aus, bis Sie sterben. Gell? Aber ich denke, es ist auch ein Rat, er war aber kein Pfarrer, sondern Arzt. Gell? Also so Sachen gibt es auch. Geschwister und junge Geschwister, nehmt es ernst mit dem Wort Gottes. Gewöhnt es euch an, im Wort Gottes zu lesen. Denn ich weiß, dann wird man unabhängiger von den Meinungen der Menschen. Sonst wird man hin und her getrieben und ich bete oft für junge Leute, auch für meine eigenen Enkelkinder. Die eigenen sind alle Gläubige, auch die Schwiegerkinder. Aber die jungen Leute sind heute in den Schulen und Ausbildungsstätten oder auch an Arbeitsplätzen von einer Medienflut überschwemmt, das ist sagenhaft. Und andere können mit ihnen fast nur noch reden über das, was sie in den Medien gesehen, gehört oder erlebt haben. Und dann kommt man sich wie Idioten vor, wenn man nichts Gleiche gemacht hat. Und das ist Zeugnis, wenn man das sagt, gut, dann bin ich halt Idiot. Aber ich habe was anderes zu sagen. Und da muss ich oft sagen, auch zu den Eltern, habt auch ein bisschen Geduld. Ich bin froh, dass ich viel unterwegs war in der Welt. Meine Frau hat die Kinder erzogen. Das war besser, als wenn ich es getan hätte. Sie hatte viel mehr Geduld mit ihnen wie ich. Ich habe bei jeder Mutter so, Gott gab den Müttern eine Kreativität mit, die war sagenhaft bei allen Frauen. Da bewundere ich es immer wieder, wenn ich 2 Stunden so ein Enkelkind hatte und alles tat und dann fix und fertig war wie eine Plunder. Da gab ich es meiner Frau, der Oma, die konnte noch mal 2 Stunden mit denen zusammen. Ist verrückt, gell? Also erstaunlich über die Kreativität der weiblichen Geschlechtes. Also, das 5., 6. Gemeinschaft, Bruderschaft. Das ist mir wichtig, Gemeinschaft zu haben, wo Brüder und Schwestern für einen beten. Das habe ich erst gelernt bei vielen Problemen und Nöten. Seit 30 in der Südsee, wir sind die einzige Mission, die größte Arbeit in der Südsee hat. Das heißt zwischen Manila und Honolulu, da zwischendrin. Wenn man da die Missionare besucht habe, da waren immer 3, 4 Wochen, wenn ein Taifun kam, 6 Wochen, konnte einfach nicht raus aus den Inseln, wegen dem Sturm. Und das war immer sehr anstrengend. Ich bin froh, dass Gott mich nie in die Südsee geschickt hat. Das ist nicht ausgehalten. Tag und Nacht schwitzen. Japan hat 4 Jahreszeiten wie wir. Und als ich mal dort war, im Herbst, da dachte ich, jetzt fliege ich heim, ich fliege nicht über Honolulu, San Francisco, sondern über Tokio. Denn das ist der gleiche Preis, so rum oder so rum. Denn das ist ja die Mitte der Halbkugel, der Weltkugel. Und ich wollte diesmal bei dem Flug am Fenster sitzen, mit einer bestimmten Absicht. Ich fliege sonst immer innen, außen sieht man die Wolken und ab und zu Häusle da unten, vergiss es. Wenn du in der Mitte sitzt, kann ich spazieren gehen. Und ich habe einen Fenstersatzplatz reserviert, weil ich wusste, das Flugzeug ist 3/4 voll mit jungen japanischen Ehepärchen, die ihre Hochzeitsreise in die Südsee gemacht hatten. Und jetzt zurückfliegen, sie müssen nach einer Woche wieder zur Arbeit. Und da möchte ich mal zuhorchen, was die miteinander reden, jung verheiratet. Ob die den gleichen Pep sagen, wie wir damals, wo wir verliebt waren. Und ich kann heute noch besser Japanisch wie Hochdeutsch. Ich habe die Leute begrüßt in Englisch. Ich habe ja keine Pflicht gehabt, ihnen zu sagen, dass ich Japanisch kann. Und die haben natürlich gedacht, er versteht kein Wort. Das Flugzeug hob ab und ich horchte so zu. Ich habe so lachen müssen. Der gleiche Käse wie mir damals. Auf Hände tragen. Wenn ich meine Frau auf Hände tragen müsste, hätte er jeden Tag einen Bandscheibenvorfall. Sag einmal, so kann es doch nicht sein. Gell? Werde ich nie vergessen. Und dann von den Vögeln, gell? Lauter Tierle. Und je älter man wird in der Ehe, desto größer werden die Tierle. Das ist doch eigenartig, gell? Auf einmal ist ein Esel und ein Ochs und früher war es ein kleines Lämmle und so, gell? Also ich habe mich so gefreut, dass ich schon so lange verheiratet bin. Denn so, das, was die redet, zu dem hätte ich die Nerven immer. Gell? Jetzt ist die Ehe wie ein großer Strom, gell? Wo man nicht jeden Tag dem anderen sagen muss, ich mag dich. Ich weiß noch, wo ich nach Japan bin, habe ich zu meiner Frau gesagt, ich schreibe dir jede Woche einen Brief, dann sagt sie ja nicht. Höchstens alle 2 Wochen, habe ich gedacht, die mag mich schon gar nicht mehr. Ich sagte, ja warum? Dann hat sie gesagt, ja was willst du denn schreiben? Du weißt doch selber nichts. Und bloß schreibe, dass du mich lieb hast, das weiß ich, lern du lieber die Sprache. Mein lieber Mann, habe ich gedacht, da kriege ich aber was. Man weiß erst, was man gekriegt hat, wenn man es geheiratet hat. Vorher weiß ich ja nie. Aber das ist egal. So saß ich im Ding und dachte, ach ja, Jahre zurück, da haben wir auch so geschwätzt. Gell? Und jetzt ist alles anders, viel ruhiger, nicht langweiliger. Nein, wir sind ein Herz und eine Seele, meine Frau und ich, aber haben 2 verschiedene Köpfe, das ist unser Problem. Also ich habe noch niemanden gefunden, der den gleichen Kopf hat. Aber und dann, es waren wir auf 10.000 Meter Höhe, stahlblauer Pazifischer Ozean, stahlblauer Himmel Richtung Tokio. Und auf einmal ging ein Schrei durchs Flugzeug. Es brannte. Im Flugzeug. Die Stewardessen rasten durch das Flugzeug, rissen die Verkleidungen runter und so weiter mit ihren Feuerlöschern. Und die jungen Frauen hingen an ihren jungen Männern und fragten, was ist denn los? Was? Und habe gedacht, ihr Gänse, das wissen doch die Kerle auch nicht, das weiß doch keiner von uns. Ich hatte aber auch Angst. Ja, wir haben Angst. Ihr habt Angst in der Welt, sagt Johannes. Aber seid getrost. Und da habe ich gebetet, am Fenster sitzen, zum Herrn. Sagt Herr Jesus, ich möchte gerne mal heim zu meiner Frau und zu den Kindern. Christen sind ja keine Leute, die die Frau mit den Kindern, womöglich mit den Babys, die so schreit, daheim lassen und in den Himmel gehen wollen. Sondern man möchte schon einmal heim zur Familie. Und als ich so betete, mit angstvollem Herzen, um ehrlich zu sein, da auf einmal kam ein Wort in meinen Sinn von Johannes Kapitel 10. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe. Und da kam ein Frieden in mein Herz, wie ich es nie mehr erlebt habe. Das war phänomenal. Wir kamen mit Ach und Krach nach Tokio, mit gestörtem Leitwerk hinten und so weiter. Aber ich dachte, was ist es doch für ein Geschenk, einen Herrn zu haben, der Himmel und Erde in der Hand, auch ein Jumbojet. Da helfen menschliche Parolen überhaupt nichts mehr. Wenn du da keinen Herrn hast, einen Allmächtigen, dann redest du halt in Luft. Aber zu Menschen bringt nichts. Das war ein Erleben, wo mich ungeheuer froh gemacht hat und dankbar. Seht ihr, Gemeinschaft. Gemeinschaft ist auch oft Opfer. In Bangladesch, wo auch euer Waldemar ist, ist schon ein muslimisches Land. Ich war mal dort mitten in einem großen muslimischen Fest mit über 1 Million Leute, wo zusammenkamen. Und unser Bruder hat es völlig vergessen, wir mussten mitten durchfahren. Da hast du gemerkt, die würden einen am liebsten umbringen. Tun sie nicht. Aber es ist nicht leicht in dem Land. Auf der anderen Seite haben wir auch Bruderschaft mit den Einheimischen. Und die Asiaten, die lieben alle das Essen. Und manchmal denke ich, wenn ich so Mittag esse bei ihnen, bei russlanddeutschen Gemeinden, die lieben das Essen auch. Da kommt so viel auf den Tisch, da haut es die fast um. Gell? Kannst schon wieder ausrechnen, wie viel du zugenommen hast. Gell? Und so ist dort auch. Aber wisst ihr, was dort schön ist? Da brauchen wir kein Messer, keine Gabel, sondern da darf man den Reis und das Fleisch und die Soße so mit der Hand durcheinander kneten und dann mit der Hand im Mund und die Brühe läuft ab über den Ellenbogen. Das ist ein Lebensgefühl und eine Freiheit. Ich war ganz begeistert, kam heim, sagt zu meiner Frau und sagt sie, weh dir, das ist ein Scheidungsgrund, fang sie auch nicht bei mir an. Aber seht ihr, das ist nicht primitiv. Wo steht in der Bibel, dass wir Messer und Gabel benutzen sollen? Ach, da muss man aufpassen. Es geht nicht um Kulturverlagerung in der Mission. Es geht um Jesus Christus. Wie die riechen und gucken und spucken. Und wie sie essen, ist ihr Sache. Geht doch mich nichts an. Und in Japan, der erste Schock, wo ich bekam, war mal bei einer Sitzung, ich habe ja nichts verstanden, aber ich war immer gern dabei. Und da, die hatten ja keine Taschentücher. Wenn da was runterkommen wollte von der Nase, das wird immer hochgezogen. Und wenn da 15 ziehen, das ist wie ein Orchester. Und wenn es nicht mehr haltbar war, da haben wir ein Stück Papier genommen von der Zeitung, entsorgt und den Papiereimer geworfen. Und ich sagte in meiner Dummheit, Naivität damals, ich war der jüngste Missionar der Mission bis heute, da sagte ich zu meinem japanischen Bruder, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich eine Schiffsladung Taschentücher mitbringen sollen, war natürlich beleidigend. Er war aber großzügig. Nach einer Weile schaut er mich so an und sagte, du, ich beobachte dich in der letzten Zeit. Was ist nun hygienischer? Das, wie wir es machen und dann entsorgen? Oder wie du? Du machst ins Taschentuch und trägst 3 Wochen in der Hosentasche rum. Was ist nun hygienischer? Ha? Dann auf einmal geht er auf und sagt, pass auf. Nichts ist naiv oder primitiv. Jeder Mensch auf der Welt, egal ob er Erziehung hat oder keine, hat immer einen Sinn für das, was er tut. Muss man lernen. Denn man kann nur ein Volk evangelisieren oder die Sprache lernen, wenn man es lieb hat. Wenn man Menschen nicht lieb hat, vergessen sie es. Das spüren sie sofort. Die Asiaten und Afrikaner haben ein ganz feines Gefühlssensorium. Ohne dass du was sagst, spüren sie es. Ob man sie lieb hat und achtet und respektiert. Oder ob man Gitti-Git sagt. Solche Dinge. Ja, da lernt man viel, auch in der Kultur. Vieles ist gut in der Kultur, vieles auch nicht gut. Also Gemeinschaft. Ich habe Freunde in Japan, wo du eigentlich nur freuen kannst. Ich wollte auch in Japan sterben. Und die Mission sagt, nein, er kommt heim und übernimmt diese Aufgabe. Aber sie kam dann trotzdem viel nach Japan. Aber seht ihr, wenn dann ein Bruder anruft, ich habe gehört, du kommst, ich stelle mein Auto, ein BMW 7er, einen Flughafen in Tokio, du kannst ihn benutzen, ich lege gleich 1000 Mark rein, weil du viel Benzin brauchst. Ja, da guckst du aber. Kannst in Deutschland lang suchen, bis du einen findest. Gell? Das sind Japaner. Oder der andere sagt am Telefon, komm auch bei uns vorbei, das ist ein Sushi-Asan, der macht Rohfisch, Sushi. Und das ist meine Lieblingsspeise. Komm vorbei, so oft du willst, du kriegst, was du willst, umsonst. Das ist sehr teuer. Seht ihr, da merkst du auch, wie die Verbundenheit da ist. Die Radikalität des Glaubens findest du bei den Christen, wo es am schwersten haben. Die müssen eine radikale Hingabe an Jesus leben, sonst machen die nicht lange mit. Der eine von uns wollte in die Bibelschule wie sie und der Onkel hat sie eingesperrt. Sagt, komm nicht in Frage in Japan. Du wirst eingesperrt und du bleibst da. Das schadet meinem Ruf. Er war Arzt, ein bekannter Mann. Das will ich nicht. Ganz lieber Mann, aber das will er nicht. Dann hat die Fenster eingeschlagen und dann auch Bretter weggebracht und ist abgehauen. Und ging in die Bibelschule. Und dort hat sich ausbilden lassen und war dann als Diakonin tätig. Oder andere, ich denke an die Toko-san, eine 19-jährige Abiturientin, kam zum Glauben in Japan, völlig überraschend. Und ich habe dann erfahren, sie ist die jüngste Tochter des höchsten shintoistischen Priesters in der Stadt. Und da wusste ich, jetzt hat sie die Hölle. Und eines Tages kam sie nicht mehr. Ich habe anfragen lassen, man darf ja nie direkt fragen, sondern über die Ecke anfragen lassen, was los ist. Ja, sie ist halbseitig gelähmt, Kinderlähmung. Und nun kam die ganze Verwandtschaft, denn jeder Verstorbene in Japan wird zu einem Gott. Zu einem Gott, der darauf achtet, dass er verehrt wird von denen, die noch leben. Und sie ist jetzt Christin geworden. Diese Götter sind wütend und nun kommt die Krankheit über die ganze Verwandtschaft. Und so fielen sie über sie her. Ich habe lang gebetet, was soll ich tun? Rief dann dem Chef des Polizeikrankenhauses in Tokio an, fragte ihn, ob ich sie bringen könnte. Sagte er jederzeit, er war gläubig. Habe ich sie hingebracht in einer Nebel- und Nachtaktion. Sie war ja selbstständig, volljährig. Und dann geschah am Adventssonntagabend ein Wunder. Da klopfte es an unserer Haustür dort in Japan. Wer kam? Die Mutter dieser Toko. Die Frau des Priesters. 2,63. Sie war nicht gewohnt, auf dem Stuhl zu sitzen. Sie saß immer auf Matten. Und die erste Frage war, mir ist das Gebiss rausgefallen. Wie bekomme ich denn Jesus, der meine Tochter hat? Ich sage, wie kommen Sie auf die Idee? Noch nie was gehört, noch nie die Bibel gelesen, noch nie im Gottesdienst. Und da sagte sie was Schönes. Sie sagte, schauen Sie, fast jeden Tag, bis zweiten Tag besuche ich meine Tochter. 100 Kilometer hin, 100 Kilometer her mit dem Auto und mit dem Zug. Und wenn ich manchmal am Bett sitze und weine, weil ich nicht weiß, wie es mit ihr weitergeht, da sagt meine Toko zu mir, Mama, sei doch getrost und sage, Jesus wird schon recht machen. Ich weiß, dass sie nachts geweint hat, die Toko. Und da sagte sie mir, ich bin jetzt Buddhistin und Shintoistin. Aber so einen Herrn wie meine Tochter hat, habe ich noch nie gehabt. Jetzt helfen Sie mir doch, dass ich Jesus bekomme. Die wurde an dem Abend gläubig. Dass eine Schwerkranke ihre Mutter zu Jesus führt, war für mich einzigartig. Seht ihr, auch die Dinge sind da. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch andere Probleme gehabt. Ich denke, wo unsere Mitarbeiter, Missionarin in Sambia, wo unsere jüngste Tochter mit der Familie ist, die kamen Sonntag aus dem Gottesdienst raus, draußen standen drei Männer und hatten ihr Auto genommen. Sie hat sich ungeschickt bewegt, haben sie gleich erschossen und sind dann mit dem Auto in den Kongo geflohen. Andersmal musste ich eine Frau mit 5 Kindern aus dem Gottesdienst in Deutschland holen und ihr beibringen und ihr sagen, dass ihr Mann gestern Abend in Bangladesch mit 18 Maschinengewehrkugeln durchlöchert erschossen wurde, ob er den Mann heimholen solle nach Deutschland. Es gibt auch die Dinge. Es gibt auch Dinge, wo ein Missionsleiter ungehorsam ist. Ich weiß noch, wie heute im ersten Heimaturlaub, da war ich nicht ganz zufrieden mit der Mission. Warum auch immer. Und da wurde mir eine Pfarrstelle angeboten. Und ich sagte zu meiner Frau, gute nehme ich. Sagt sie, bitte nicht, dein Weg ist nicht Pfarramt. Und ich sagte, ach, dein Geschwätz und so, wisst ihr, wie Männer da sind, wenn sie nicht auf die Frau hören wollen. Sie sagte, du gehst einen verkehrten Weg. Ich schaute die Pfarrerin an, war schön und so. Und dann wurde ich so schwer krank. Auf einmal konnte ich nicht mehr gehen. Ich konnte nicht mehr essen. Auf einmal hatte ich Gleichgewichtsstörungen. Ich kam dann von einer Klinik in die andere, keiner wusste, was ich habe. Sie schoben mich dann ab in die nach Tübingen ins Tropenheim, weil sie sagten, der hat was vom Ausland. Da haben sie untersucht, ob ich einen Tumor im Hirn habe oder einen Tumor im Bauch oder im Magen oder so. Nichts. Ich wurde immer elender, sagte ich heute Morgen. Wir haben uns meine Beerdigung besprochen und dann kam ich ins Koma. Und da wusste ich, ich bin den falschen Weg gegangen. Und Gott holt mich zurück in den Kopf. Über einen Weg, den hätte ich mir sparen können. Aber es war ein guter Weg. Und seht ihr, als ich dann wieder aufgewacht bin, wie heute Morgen, sagte, nun war die Frage, wie geht's weiter? Denn ich habe keine Nebennieren mehr, die das Kalium, das Gift im Blut regulieren, das Widerstand erzeugt gegen Erkältungen, das Gleichgewicht in Ordnung hält, die Pigmentation, die Hautfärbung meine ich. Wenn ich in die Sonne gehe, bin ich nachher halb schwarz. Wie geht's weiter? Und in der Zeit kam es Cortison von England rüber. Und der Professor sagte, wir probieren es mit Cortison. Wurde dann eingestellt und seither nehme ich es halt. Und ich weiß noch wie heute, ich war in Erholung, Rehas gab es damals noch gar nicht, in Erholung in Villingen, da kommt auch meine Frau her, bei den Schwestern dort. Aber meine Frau war keine Schwester, keine Sorge. Und dort sagte ich, Herr, ich setze Ende mit 829. Ich wollte doch wieder nach Japan. Und da war ich im Wald unterwegs mit der Bibel und las sie und betete. Und da machte der Herr mir deutlich Herr zu mir und sagte, Ernst, das war mir klar, du darfst mir weiter dienen, aber krank, du wirst nie mehr gesund. Und ich habe es akzeptiert, dort mit 2. Korinther 12. Und dann kamen die Brüder wieder und wollten mit mir beten, dass sie wieder ganz gesund werden. Ich sagte, Brüder, geht bitte heim. Der Herr will es gar nicht, dann sollen wir auch nicht mehr drum beten. Und es war für mich eine Befreiung. Und so war ich dann nochmals 6 Jahre in Japan. Meine Frau war dann Feldleiter mit allen Aufgaben und so weiter. Und dann wollten wir wieder ausreisen. Der Herr Jesus hat uns nicht deutlich gemacht, daheim zu bleiben. Wir packten die Kisten und wir hatten alles fertig, die Karte, alles in der Hand. Es ging ja alles über Schiffsreisen. Damals gab es noch kein Flugzeug nach Japan. Und dann, 3 Wochen vorher, kam ein Schrieb von der Missionsleitung, dass ich doch da bleiben soll mit 36 und die Leitung der äußeren Mission übernehme und Stellvertreter des Gesamtleiters. Und ich, meine Frau sagt, kommt überhaupt nicht in Frage, mir geht, fertig, Schluss. Ich sage, aber man muss auch absagen. Dann haben wir miteinander, wisst ihr, so klug, wie die Leute sind, haben wir gesagt, gut, es ist Urlaub, es war im August, da sind die alle im Urlaub, der Vorstand mit 16 Personen. Wir schreiben, wir wollen von jedem ein Ja, sie müssen alle zusammenkommen und bis die zusammen sind, sind wir schon auf dem Schiff. Und vom Schiff holt uns keiner mehr runter, das wissen wir. Haben das so zurückgeschrieben und 2 Wochen später bekam ich ein Telegramm. Wir sind alle einmütig dafür, dass du da bleibst. Und 2-mal evangelikal erbeten ist 1-mal weltlich befohlen. Das habe ich auch gelernt. In der Nachfolge ist es ein bisschen schwierig, der Satz, gell? 2-mal evangelikal gebeten, ist 1-mal befohlen. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, oh, wir bleiben da. Und dann sagt sie, die hat 3 Monate jeden Abend geweint aus Heimweh nach Japan. Wir waren zum Leben gern dort. Wir wollen auch dort bleiben, auch die Kinder. Aber gut. Und nun ging eigentlich das los, was ich nie machen sollte. Reisen. Bin viel gereist. Weil eine Mission wächst oder sie geht rückwärts. Vorwärts oder rückwärts. Es gibt keinen Stillstand. Es ist das Werk des Herrn. Und ich weiß nur wie heute, ich las in einer amerikanischen Missionszeitschrift, dass in Afrika, in einem Staat, Kamerun war es, mehr Gläubige gibt wie in den romanisch sprechenden Ländern Europas wie Italien, Frankreich, Spanien, Portugal. Da sage ich, ja, da gehen wir doch nach Frankreich und nach Spanien. Ich ging zum Leiter der Evangelikalen in Frankreich und sagte, wo braucht ihr Missionare? Ich möchte nicht dorthin, wo schon ein Haufen sind, wie Paris und so. Ich möchte dahin, wo nichts ist. Und er sagt, er geht in die Normandie. Aber da ist schwer. Und er sagt, da gehen wir hin. Da sind wir auch schon lang. Und da haben wir gebetet, Herr, jetzt haben wir kein Geld. Der Vorstand sagt zu mir, ernst, das darfst du ruhig machen, haben wir kein Geld. Ich sagte, da beten wir dafür, wenn es das will, das ist ja nicht. Kriegen wir aus Geld. Da habe ich keine Sorge. Wir sind keine Firma. Eine Firma überlegt, wo sie das Geld anlegt. Wir überlegen, was ist der Wille Gottes. Und dann gibt er aus Geld. So rum. Das ist unser Weg. Sonst sind wir auf dem falschen Weg. Wir haben gebetet, dann bekam ich einen Brief von einer Französin, ältere Dame, 80 Jahre alt, die Witwe eines Arztes, voller Begeisterung. Sie hat gehört, lieben Zell will nach Frankreich. Ach, sie freut sich so riesig. Sie hat den Gründer des Werkes gekannt. Da dachte ich, ja, Herr Jesus, das ist ja schön und recht, aber Geld habe ich immer noch geholfen. Gell? Haben wir weiterbetet. Da ging ich mit meinem Geschäftsführer nach der Schweiz und auf dem Heimfahrt sage ich, du, wir besuchen die Frau, die den Brief geschrieben hat. Haben wir telefoniert und zwar eine energische Dame, die Französin, sagte, nein, kommen Sie nicht nach Straßburg rein, ich komme an die Rheinbrücke bei Kehl, bei Kehl, ja. Da habe ich gesagt, gut, ist in Ordnung. Und da kam sie mit ihrem kleinen Autole. Und ich wollte sie eigentlich bitten ins Kaffee, dass wir miteinander reden beim Kaffee. Sie sagte, nein, nein, das Geld wird für die Mission gespart. Hoppla, dachte ich, jetzt muss ich aufpassen. Und sie hat uns in ihr kleines Autole gesetzt, so eng war noch nie im Auto wie bei der Frau. Wir waren ja dann zu dritt. Und sie erzählte von der Normandie, von den Schlössern, von den Burgen. Gibt es ja jede Menge dort. Engländer kaufen es. Und hat gesagt, kaufen Sie eine Burg oder ein Schloss? Ich habe halt ja, ja gesagt, weil ich gedacht habe, was soll ich ein Schloss kaufen, wo ein Türmle reparieren muss und Burgen, wo bei einer einfallen. Das ist ja schade fürs Geld. Aber gut, sie war also begeistert. Und nach einer Weile sagte sie, so, jetzt muss ich heim wieder. Und drückte mir eine Pappschachtel in die Hand, so Schächtele. Ich dachte, da sind Briefmarken drin. Aber ich bin ja nicht neugierig, aber wissen möchte alles. Habe dann die Schachtel aufgemacht. Und da waren 30.000 D-Mark drin. Und dann ist mir in meiner Einfachheit rausgerutscht, ja, liebe Frau so und so, damit kann ich aber kein Schloss kaufen. Das ist zu wenig. Sagt sie, Sie sind ein schrecklicher Mensch. Dann habe ich gesagt, entschuldige Sie vielmals, jetzt ist der Kopf mit Schlösser und Burgen voll. Dann ist mir das halt rausgerutscht. Sagt sie, jetzt wartet sie doch. Der hat uns mit viel, viel Geld geholfen, in Frankreich anzufangen. Schon längst gestorben. Aber seht ihr, so macht es Gott auch manchmal. Oder ich denke, wir haben einen lieben Zell, wir haben gebetet am Freitag um 90.000 D-Mark noch. Wir können die Gehälter nicht ganz bezahlen. Da muss man halt beten. Und jeder von uns hat unterschrieben, wenn das Geld nicht reicht, nehmen wir auch Gehaltskürzungen. Akzeptieren wir es, ohne Einspruch. Aber wir haben gebetet und ich ging heim, sagte es meiner Frau, die war gerade beim Wegfahren, bei der Frauenfreizeit hatte sie Dienst. Da sagte sie, ja, ja, gut. Und das Foto kam am Sonntagabend zurück. Und als wir ins Bett gingen, sagte sie, oh, ich habe was vergessen, draußen auf dem Pfosten beim Türeingang am Gartenzaun, da habe ich was hingelegt, wahrscheinlich Briefmarke. Ich sagte, das kannst du jetzt liegen lassen, jetzt gehe ich raus und hole es. Ging dann raus, war ja Nacht im Schlafanzug, ist das nicht tragisch. Hab's reingenommen, hab's aufgemacht. Was war da drin? 90.000 Markschein. Da ich gesagt, sag mal, wo hast du das Geld? Sagt, ich weiß nicht. Als ich rausging und die Leute die Hand gab, verabschiedet, hat mir eine Frau das in die Hand gedrückt und gesagt, das für die Mission, auf Wiedersehen. Wir konnten uns nicht mal bedanken, bis heute nicht, wer es ist. Aber da habe ich auch gestanden, wie Gott treu ist. Also, lassen wir uns auch ein bisschen drauf ein, auf die Treue Gottes. Und seht ihr, wenn es heißt, wir sind in seine Handflächen eingezeichnet, dann heißt es, er hat uns Tag um Tag vor den Augen. Er lässt uns nie im Stich. Ich finde es so enorm. Und wenn ich so zurückschaue in mein Leben, und jetzt bin ich beim letzten Punkt. Gott hört uns. Er antwortet aber nicht immer. Da höre ich manchmal von Leuten, die sagen, ja, Bruder, Vater, schweigt denn Gott? Geschwister, Gott schweigt nie. Er redet durchs Wort Gottes, er redet durch Brüder und Schwestern, er redet durch die Natur, er redet immer. Nur die Antwort auf dein Gebet verzögert sich, das ist ein Unterschied, mal aufpassen. Gott schweigt nie. Wenn er einmal sagt, er hat alle Sterne, kennt er meinen Namen, hat alle in den Himmel gesetzt, dann heißt doch, ich habe so einen mächtigen Gott. Und wenn er mich ansieht in meiner Einfachheit und Not, dann darf ich doch sagen, er redet mit mir. Er sagt, du Ernst, vertrau mir. Jetzt hab doch noch Geduld. Mein Auftrag ist, mit ihm zu reden. Und meine Aufgabe ist, zu warten, bis er reagiert und antwortet. Und manchmal muss man länger warten, das weiß ich auch. Meine Tochter war in Japan mit ihrem Mann, Trauben, und sie hatte bekam keine Kinder. Und Missionar sein in Japan als Ehepaar ohne Kinder ist furchtbar schwer. Denn für japanische Familie ist eine Frau ohne Kinder nicht erwachsen. Das ist keine ganze Familie. Japaner sind Kinder ganz, ganz wichtig. Und ich habe ihr versprochen, Annette, ich bete jeden Abend, dass Gott euch ein Kind schenkt. Sie kam in Urlaub nach 4, 5 Jahren, nichts. Sie ging zum deutschen Arzt, nie wieder. Schau vernünftig, der sagte, sind Sie froh, wenn Sie keine Kinder kriegen. So hirnrissig, was gibt es Deutschland Ärzte? Dann sind sie wieder rausgegangen, Annette, ich bete weiter. Und dann auf einmal nach 12 Jahren rief sie an, Baba, du darfst der Mama sagen, wir kriegen ein Kind. Sagt sie, du hast jeden Tag für mich gebetet. Nach 12 Jahren bekam sie ein Kind. Gott hat eigenartige Wege. Wir müssen auch ein bisschen Geduld haben. Und wenn junge Leute überlegen mit einem Mann oder einer Frau, das ist alles legitim. Aber ich gebe nur einen Rat mit. Habt Acht vor Leuten, vor Männern, vor männlichen Wesen, ob es noch schon Männer sind, ist eine andere Frage, aber vor männlichen Wesen, die keine Geduld haben. Traut denen nie. Ein junger Mann, der keine Geduld hat mit einer, die er lieb haben möchte, ist ein gefährlicher junger Mann. Genauso umgekehrt. Man muss auch Geduld haben. Wenn man überlegt, Mann und Frau, ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Keine Sorge, man braucht keine Angst haben, dass man so die ewige Letzte wird oder Letzter. Ich habe meinen Töchtern, wir haben ja 3 Töchter, immer gesagt, Kinder, lieber glücklich ledig wie unglücklich verheiratet. Die Ehe ist nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern ich halte es mit Luther. Luther sagte mal, wem Gott eine Frau gibt, dem gibt er viel Arbeit. Und das war. Ja? Und ich kenne viele Frauen, die wären heilfroh, wenn sie ihn wieder los hätten. Aber der ist da wie ein Einser. Also, gell, man muss ja auf dem Teppich bleiben. Ich habe nichts gegen Hochzeit und so, aber ich habe eines gelernt, Geduld ist wichtig, auch in der Ehe. Ist auch bei Älteren wichtig, Geduld. Denn es verändert sich. Und die Schmetterlingsgefühle sind absolut Ruckgefühle. Ich habe nie einen Schmetterling gefühlt. Gell? Ich habe auch gar nicht danach gefragt, war mir auch wurscht. Gell? Aber seht ihr, denkt einmal dran, wer keine Geduld hat, der sollte vorsichtig behandelt werden. So, jetzt bin ich ziemlich am Ende, habe auch zu lange gesprochen, jetzt komme ich ja spät heim. Aber die da hinter mir hat auch keiner geschnarcht. So, dass ich angenommen habe, die sind auch noch wach hinter mir. Obwohl, für ältere Leute war das natürlich ein bisschen langweilig. Was heißt noch Gaben? Ich wollte zu den Gaben das Zeugnis hinzufügen. Ihr sollt meine Zeugen sein. Das sagt er nicht zu den Pfarrer und Prediger und Missionare, sondern den Kindern Gottes. Und sagt nie, ich habe einen Ruf nach Japan. Oder ich habe einen Ruf nach Tschechei oder Russland. Ihr könnt sagen, ich habe einen Ruf in die Nachfolge. Ich habe einen Ruf zum vollzeitigen Dienst. Und alles andere ist Führung. Ob du in Deutschland dem Herrn dienst, oder in Afrika, oder in Japan, ist alles gleichwertig, aber nicht gleichartig. Mal aufpassen. Nicht, dass auf einmal so aussieht, die, wo weit weg sind, wertvoller, wie die, wo in der Nähe arbeiten. Deutschland wird immer mehr zu einer antichristlichen Gesellschaft, wo die Arbeit viel schwerer ist wie unter den Heiden. Das sind keine Antichristen, die Heiden. Das sind Leute, die es noch nicht wissen. In Deutschland ist es völlig anders. Es ist nur eine ganz kleine Gruppe in Deutschland, die wirklich nichts weiß. Aber alles andere lädt weithin einfach ab, weil sie nichts wissen will. Auch die Unterschiede müssen wir ein bisschen aufpassen. Dass wir nicht, ich habe Missionare erlebt, einen Ruf nach Japan. Er kam nie nach Japan. Er ist zurück in seine Bauerlandwirtschaft auf der Schwäbischen Alb. Der hat jahrelang gebraucht, bis er normal wurde wieder. Wir müssen aufpassen. Ruf und Führung sind zwei Paar Stiefel. Ruf heißt für eine Sache, ich habe den Ruf damals bekommen, vollzeitigen Dienst. Wo, wie, was, habe ich nie einen Ruf gehabt. Sondern ich habe mich führen lassen. Und da hat Gott Menschen gebraucht, da hat Gott Zeit gebraucht, da hat Gott Gaben gebraucht, verschiedenerlei Dinge. Und das war gut so. Und ich wollte in die Südsee. Ich bin Gott noch heute dankbar, dass er gesagt hat, nein, geh nach Japan. Aber am Anfang haben wir geärgert über diese sture, leidende Brüder im lieben Zell. Ist doch klar. Und da habe ich gemerkt, ich war stur, nicht die. Gell, also, dass wir da ein bisschen beweglich bleiben, besonders als junge Leute. So, jetzt höre ich auf, du hast Fragen. Oder sind Fragen von euch da? Wir sind alle totgeschossen, ich weiß es. Aber solange noch lebt, könnt ihr auch fragen. Gerne, ich beantworte so gut ich kann. Was ich nicht kann, überlasse ich dann dem Johannes. Hat jemand eine Frage? Sagt's aber laut, auch von hinten. Ich gucke gar nicht um. Sage es ruhig.